Ja, hallo zusammen und willkommen zurück zu einer neuen Folge Lost and Found, der Podcast. Ja, erstmal ein herzliches Hallo an alle, die jetzt hier neu zuhören, weil in der letzten Zeit immer mal wieder neue Leute auf diesen Podcast stoßen, was mich natürlich super, super freut. Ja, ich hoffe, es gefällt euch. Ihr hört gerne zu, ihr bleibt dran und seid genauso wie alle anderen natürlich gespannt, was hier noch für tolle Gäste auftauchen werden. Ja, und heute habe ich mal wieder jemanden hier, der schon etwas länger auf meiner Bucketlist stand und auch schon als Empfehlung genannt wurde. Und heute haben wir jetzt endlich mal einen passenden Termin gefunden. Und ich freue mich natürlich auf diese Folge und auf die neuen Geschichten und Erzählungen und würde sagen, sie stellt sich jetzt einfach mal selber bei euch vor. Hallo!
Genau, hallo! Und zwar, ich bin die Christina, auch bekannt unter dem Namen Franconian Girl. Da muss ich vielleicht später auch noch was dazu sagen, wie es zu diesem Namen kam. Es könnte sein, dass der ein oder andere mich da vielleicht auch schon ab und an gesehen hat unter dem Namen, weil ich in diversen Urbex-Foren unterwegs bin und auch schon seit ewig langer Zeit auf Flickr unterwegs bin, seit 2008 genau genommen, also es ist schon eine Weile. Und ja, genau, ich komme, wie man jetzt fast nicht drauf käme, aus Franken und bin schon seit fast 15 Jahren jetzt ernsthaft dabei, was das Urbexen angeht.
Ja, Christina, hallo. Wir begrüßen heute alle unsere Hörer aus dem lieben Söderland zusammen. Können wir endlich mal wieder sagen. Und ich freue mich, dass das mit uns beiden jetzt doch geklappt hat. Das hat ein bisschen gedauert, bis wir die richtige Terminfindung hatten, ja. Aber jetzt bist du da und ich bin sehr gespannt, was du heute so zu erzählen hast, ja. Weil du ja auch schon eine ganz schön lange Zeit mit dabei bist.
Ja, genau, das stimmt. Und ich freue mich auch sehr, dass ich hier sein darf. Und
ja,
genau, 15 Jahre ist eine Weile.
Ja, würde ich auch sagen. Dann erzähl uns doch erstmal zum Anfang, was dich überhaupt dazu bewegt hat, Lost Places zu besuchen und wie lange du das schon machst. Also die zweite Frage hast du schon beantwortet, aber was hat dich dazu bewegt?
Genau, also die zweite Frage, ja, die habe ich schon beantwortet. Allerdings muss ich sagen, wenn ich darüber nachdenke, mache ich das Ganze eigentlich schon viel, viel länger, seit meiner Kindheit. Aber da gab es natürlich noch keinen Begriff dafür. Meine allererste Erinnerung ist, als ich ungefähr 12 Jahre alt war und da gab es so eine kleine Ruine bei uns im Dorf sozusagen. Und da fing das schon so an, dass da einfach schon immer so eine Faszination da war. Und ich wollte immer wissen, wie sieht es da drin aus und wer hat da mal gelebt und solche Dinge. Ich habe es aber nie reingeschafft. Also ich bin immer nur rumgeschlichen und habe mir da alles Mögliche ausgemalt, wie es da eben mal ausgesehen haben könnte drin und wie es halt auch zu dem Zeitpunkt noch aussah. Genau, und da fing das eigentlich schon so an. Also es waren immer so vereinzelte Ereignisse, sage ich mal. Und dann ein paar Jahre später, da war ich so 14, 15, da bin ich mit meinem damals besten Freund, also ist immer noch mein bester Freund seit 20 Jahren, aber da fing das an, dass wir damals bei ihm in der Stadt, in der er lebte, auch immer in so ein Haus wirklich dann auch geschlichen sind. Also zu zweit, da war ich dann auch etwas mutiger. Da sind wir dann da immer rein und auf das Gelände und auch in das Häuschen und haben das alles erkundet. Und es war einfach so eine Faszination. Also wir sind da immer rumgehangen. Und so fing das dann eigentlich schon immer an, dass diese Faszination da war für eben, ja, Lost Places. Also diesen Begriff kannte ich damals natürlich noch nicht. Aber das, ja, fing da so an. Zu dem Zeitpunkt hing ich tatsächlich auch, naja, Teenie-Zeit halt, auch in so Geisterforen und sowas rum. Das fand ich total spannend. Und da bin ich dann zum Beispiel auch zum allerersten Mal mit den Belitzer Heilstätten in Berührung gekommen. Das fand ich super spannend. Und habe aber zu dem Zeitpunkt noch gedacht, naja, gut, okay, Berlin ist voll weit weg, da kommst du eh nicht hin. Also wie gesagt, ich war erst 14, 15. Da war das für mich noch so in weiter Ferne. Und dann so ein paar Jahre später, zufälligerweise, hatte mir meine Schwester zu Weihnachten ein Buch geschenkt. Das kennen wahrscheinlich jetzt auch viele, die hier zuhören. Und zwar von David Morrell, Creepers. Und da geht es tatsächlich um so eine Gruppe, die in ein Hotel also nicht einsteigt, aber die schleichen sich da nachts quasi durch so einen unterirdischen, also durch so einen Tunnel rein und dann passieren da halt irgendwelche Sachen. Und da gibt es auch so ein Nachwort eben zu diesem Buch und da beschreibt David Morell auch eben, ja, dass das, was die tun, nennt sich irgendwie Urban Exploration und solche Sachen. Also er ist ja auch irgendwie Amerikaner und der Begriff kommt ja, soweit ich weiß, auch eher so aus dem US-amerikanischen Raum. Mhm. Und da habe ich das dann eigentlich so das erste Mal gehört und dachte mir, oh, wie cool ist das denn? Und er hatte da auch ein paar Links hinten im Buch drin und dann bin ich eigentlich auch schon so langsam, ja, da mehr reingekommen, habe festgestellt, okay, das ist ja sogar ein Hobby, was manche ganz gezielt ausüben. Und dann meinte meine Schwester auch so, ja, ist eigentlich voll cool und so. Und dann hatte ich ihr von den Belitzer Heilstätten erzählt. Das war dann 2010. Und da haben wir dann wirklich beschlossen, ja, lass uns doch da mal hinfahren. Und ja, so fing das dann eigentlich an. Also mit Belitz fing das tatsächlich alles an. Da hatte ich dann auch meine erste Spiegelreflexkamera. Und ja, genau, das war so der Start eigentlich von allem.
Ich habe mir gerade die Frage gestellt, wie, also weil du sagst, du kanntest diesen Begriff Urban Exploring noch nicht oder Urbex im Generellen, wie hast du das früher immer genannt? Hattest du da irgendwie ein Wort dafür oder hast du gesagt, ich gehe jetzt alte Häuser angucken?
Ja, also so ein direktes Wort oder einen direkten Begriff hatte ich eigentlich nicht dafür, aber ja, meistens, also wie gesagt, das ich hatte ja da meinen besten Kumpel und wir haben dann halt immer wirklich eigentlich fast jedes Wochenende so ein Treffen vereinbart und gesagt, hey, lass uns wieder beim alten Haus treffen.
Also, beim alten Nummer 8.
Genau.
Dann Nummer 200, Nummer 800, keine Ahnung.
Das war so das alte Haus. Es gab so dieses eine und da hingen wir dann halt immer rum. Genau. Und das war ganz spannend, weil das war so ein alter Steinbruch. Also das war ein riesiges Gelände. Total verwildert, so ein bisschen zerklüftet. Es gab keine richtigen Wege mehr. Also alleine das war schon so ein bisschen, ich weiß auch nicht, so Alice in Wonderland mäßig. Also ein bisschen, keine Ahnung, mysteriös. Mhm. Und genau in der Mitte stand dann dieses kleine, verfallene Häuschen. Und da hingen wir wirklich ständig rum.
In einem Steinbruch ist auch irgendwie abgefahren.
Also ich weiß nicht genau, also ich habe leider zu dieser Geschichte nicht sehr viel gefunden. Es war wohl ganz ursprünglich eben ein Steinbruchgelände. Und warum sich da jetzt jemand ein Wohnhaus reingestellt hat, keine Ahnung. Aber ja, das war so ein ganz spannendes Gelände. Da war auch so eine alte, verfallene Holzbrücke, noch so ein richtig zugewucherter See. Also das war einfach total spannend zum Erkunden. Da waren wir wirklich ständig, also auch nachts hingen wir da teilweise ab.
Ja gut, wenn du das Gelände in- und auswendig kennst, weißt du, so, dann ist das auch ein bisschen was anderes, aber so alleine, also oder nachts dann mal zum ersten Mal in den Steinbruch reinzugehen, so oh oh.
Also wir haben uns dort auch immer wieder gegruselt, so ist es nicht, also das war schon eine ganz spannende Zeit, aber jetzt, um nochmal zu deiner Frage zurückzukommen, so einen richtigen Begriff dafür hatte ich so eigentlich nicht, nee. Also verlassene Häuser, Ruine, also so diese klassischen Begriffe, aber alles andere kam dann erst sehr viel später, ja.
Ich hab mal gehört, dass Leute, die das Hobby schon sehr lange machen, das auch Schleichen genannt haben.
Stimmt, den Begriff kenne ich auch noch.
Also, Schleichen?
Ja, den kenne ich auch noch so von so ganz alten Urbex-Seiten, als das so anfing, so deutschen Seiten. Ja, das stimmt, als man auch den Begriff Urban Exploration noch nicht so hatte oder Urbexen eben oder mittlerweile Placen und was weiß ich, was da manche sagen.
Placen, ja, das habe ich noch nie gehört.
Ja, irgendwie, wir gehen auf Lost Place und keine Ahnung, also ganz schrecklich. Also jetzt nicht so meins, aber doch, da gibt es ja mittlerweile ganz merkwürdige so Anglizismen oder Scheinanglizismen, die da verwendet werden. Aber genau, den Begriff Schleichen kenne ich auch noch, genau.
Mhm. Und was ist so deine Hauptmotivation bei der ganzen Sache?
Also ich würde sagen, meine Hauptmotivation, das hat sich so im Laufe der Zeit dann eigentlich so ein bisschen ergeben. Also ich habe es total geliebt, da an diesen Orten rumzustromern und ich fand einfach auch die Atmosphäre was ganz Besonderes. Etwas, was man so halt im Alltag auch nicht hat. Etwas erkunden und dann irgendwie Geheimnisse aufdecken, weil man weiß ja nie, was hinter der nächsten Tür ist und sowas. Und es war einfach für mich so, dass ich mir dachte, am liebsten würde ich gerne diese Atmosphäre irgendwie einfangen und auch eventuell anderen zeigen, aber sie auch so für mich so ein bisschen konservieren, sage ich mal. Und deshalb ist mir eigentlich auch relativ schnell die Idee gekommen, Fotos zu machen. Und ich habe wirklich angefangen, wo ich eben meine erste Spiegelreflex hatte, das war eben 2010. Davor hatte ich so eine richtig kleine Mini-Knipse. Also ich weiß nicht, was die hatte, irgendwie 5 Megapixel oder sowas. Und so eine alte Canon PowerShot war das. Mhm. Und ganz schreckliche Fotos auch, die ich da gemacht hatte. Also es war auch eher sehr, ja, so ein dokumentarischer Stil quasi. Also auch wirklich da jeden Staubkrümel angeblitzt und eigentlich ganz schreckliche Fotos. Wobei ich die mittlerweile echt liebe, weil die haben einfach so was Besonderes. Also man erinnert sich trotzdem gerne zurück an die Zeit. Und so fing das dann an, aber ich war einfach nicht so zufrieden mit diesen Fotos und dachte mir, ja, irgendwie will ich da mehr rausholen. Und dann bin ich eben da auch so in die Fotografie reingerutscht. Ja. Und dadurch wollte ich dann eben diese Atmosphäre sozusagen mitbringen. Und das ist eigentlich so meine Hauptmotivation.
Atmosphäre auf dem Bild mitbringen, das ist eine schöne Umschreibung. Ja.
Also das definitiv, würde ich sagen, ist meine Hauptmotivation. Also ich, da hängt natürlich noch mehr dran. Ich finde es sehr spannend, auch einfach die Geschichte der Orte zu erkunden und auch vielleicht im Nachgang zu recherchieren und solche Dinge. Aber ja, eben auch gerade diese Atmosphäre, das ist so was ganz Besonderes. Also jeder, der in Ruinen unterwegs ist, glaube ich, weiß, wovon ich rede. Es ist einfach was Besonderes. Es ist eine besondere Stille und jeder weiß aber auch, dass Ruinen auch gar nicht immer so still sind, sondern eben auch so eine ganz eigene Geräuschkulisse haben, was manchmal auch ein bisschen unheimlich sein kann. Also auch die Gebäude irgendwie erzählen was von sich. So, das finde ich sehr, sehr spannend.
Und was denken so deine Freunde und Familie, was du da so treibst?
das ist, glaube ich, durchmischt. Also familientechnisch muss ich sagen, ich bin so richtig in dieses, also professionelle Urbex, nenne ich es jetzt mal, als ich so richtig angefangen habe und es systematisch dann gemacht habe, eigentlich mit meiner Schwester da reingestolpert. Also mit der habe ich das am Anfang viel zusammen gemacht. Wir gehen immer noch ab und an Urbexen, aber das war so die Anfangszeit. Das war eigentlich mit ihr eben. Also wie gesagt, Stichwort Belitzer Heilstätten und sowas. Und demnach, sie findet das natürlich auch total spannend und also die, denke ich, sieht es wie ich. Gut, meine Eltern, die sind ein bisschen ältere Semester. Da hat das, glaube ich, ein bisschen gedauert, denen begreiflich zu machen, was ich da jetzt eigentlich mache und was da jetzt so spannend ist an irgendwie so alten Müllhalden. Aber als sie dann irgendwann mal die Fotos auch gesehen haben, glaube ich, hat sich das schon auch gewandelt. Also die haben dann schon auch gesehen, okay, das hat was für sich. Das hat eine ganz eigene Atmosphäre, sieht irgendwie cool aus. Also demnach ist da schon auf jeden Fall Akzeptanz da, würde ich sagen. Und ja, freundestechnisch, also da habe ich auch ganz viele im Freundeskreis, die entweder selber Urbexer sind oder zumindest die Faszination nachempfinden können und vielleicht auch sporadisch mal dabei sind. Also ich habe vorhin meinen besten Kumpel erwähnt. Wir kennen uns jetzt seit 20 Jahren, dieses Jahr 20-Jähriges. Und er war es ja auch, mit dem ich da in dieser ersten Ruine eigentlich sozusagen, wo alles anfing, also wo wir immer zusammen da abhingen in diesem Steinbruch. Und er ist auch bis heute ab und an mal dabei. Also ja, die es am Anfang vielleicht ein bisschen komisch fanden oder nicht so nachvollziehen können, die finden es aber trotzdem irgendwie ganz spannend. Und ich muss sagen, meine Erfahrung ist eigentlich auch, dass doch viele Menschen das doch irgendwie ganz faszinierend finden. Vielleicht nicht jede Ruine, aber ich glaube, jeder findet etwas, ja, was ihn doch irgendwie reizt.
Ja, oder catcht auf den Fotos vor
allem. Ja, genau. Also ich merke zum Beispiel auch bei meinem Vater, also das war eigentlich der gleich meinte, ach so Müllhalden und was willst du da? Aber wenn es dann so um alte Kasernengelände oder so geht, das findet er dann spannend. Und da kommen dann auch so Geschichten wie, ich als kleiner Junge aufgewachsen in der ehemaligen DDR. Ich habe da auch irgendwie so Ruinen gespielt und noch irgendwelche Überbleibsel von den Sowjets gefunden. Da kommen dann auch solche Geschichten. Also so findet jeder irgendwie was für sich, glaube ich, was er spannend findet.
Und ich stelle mir das total lustig vor, weil es ist ja nicht so, dass nur du das machst, und sondern deine Schwester auch, ja? Und deine Eltern, um Gottes Willen, nicht nur eine, sondern beide gleich, weißt du so.
Ich muss auch sagen, wir haben es ihnen auch lange nicht wirklich gesagt. Also wir haben das, glaube ich, immer ein bisschen getarnt. Okay, wir fahren dann mal so Richtung Berlin oder mal nach Italien. Aber so mit der Zeit, im Laufe der Jahre, ja, habe ich ihm dann so ein bisschen immer erzählt und so häppchenweise. Da ging das dann auch ganz gut. Und mittlerweile, glaube ich, finden die das selber ganz spannend.
Ja, und ich glaube, es ist natürlich auch gut, dass ihr zusammen unterwegs seid, weil wenn dann irgendwas sein sollte, dann kann sich zumindest noch einer von euch beiden melden, ja?
Ja, das stimmt. Also das ist aber auch etwas, was ich auch immer versuche, dass ich das nicht alleine mache. Sondern dass eigentlich ja noch einer dabei ist oder zumindest einer Bescheid weiß, wo man so steckt.
Mhm.
Also
genau.
Ja, das ist mir schon auch wichtig. Ja. Man braucht ja bloß mal irgendwie umknicken oder solche Dinge. Ich glaube, das kennt jeder. Und das ist ja kein Handyempfang und solche Sachen. Das ist dann
cool. Ja, das ist das Allerschlimmste immer, wenn du kein Netz hast.
Mhm.
Und vor allem, wenn du gerade Google Maps brauchst, kennst du das?
Ja, absolut. Also gerade in Deutschland, ich glaube, da kennen wir das alle. Also da muss man sich manchmal wundern. Weil mir das tatsächlich einmal passiert ist, das war aber auch auf einem ehemaligen sowjetischen Kasernengelände. Also in Brandenburg war das. Sehr bekanntes Gelände. Und da hatte ich tatsächlich einmal die Meldung auf dem Handy, sie befinden sich außerhalb der Netzabdeckung.
Okay.
Also das habe ich noch nie vorher gesehen. Ich wusste nicht, dass es das gibt, aber da dachte ich mir auch, oha, das ist spannend.
Übertritt in ein anderes Universum.
Ja, ungefähr so. Ich dachte mir auch, also wenn jetzt was passiert und jetzt der Wolf aus dem Wald kommt oder nicht gut.
Oh, nee. Dein erster richtiger Lost Place, das habe ich dich jetzt gar nicht gefragt, dein erster richtiger Lost Place war quasi Beelitz-Heilstätten.
Ja, also würde ich so sagen, das war auch so der erste Lost Place, wo ich dann auch gezielt hin bin, so mit der Intention erkunden, Fotos machen. Und das war mit meiner Schwester damals, 2010. Und wir waren dann auch wirklich 3 Tage vor Ort und haben nichts anderes gemacht, außer diese Ruinen zu erkunden. Damals stand ja auch das meiste Gelände oder der Großteil des Geländes noch leer. Und ich weiß noch, dass es da wirklich 3 Tage durchgeregnet hat. Also das war furchtbar, da war wirklich Dauerregen. Aber wir haben es durchgezogen, also durchnässt. Und ja gut, in den Gebäuden ging das natürlich dann. Aber es hatte auch so eine ganz düstere Stimmung dann auch immer mit diesem Regen und alles grau und diese langen Gänge. Und also alleine auch, weil es ja so ein Ort war, gerade wenn man an die alte Chirurgie denkt, mit diesen langen Gängen und so, und wenn man das vorher noch nie so hatte, das ist schon wahnsinnig faszinierend. Und das war eigentlich so mein erster richtiger Lost Place, wenn man so will, ja.
Kannst du dich noch erinnern, wie das war für dich, als du dann wirklich in diesem Ort standest?
Ja, also es war auf jeden Fall total überwältigend, also ein bisschen surreal auch, weil man sich so denkt, okay, wow, du hast irgendwie diesen Ort so jahrelang aus der Ferne angeschmachtet. Also ich hatte da ja wirklich schon Jahre vorher eben auf irgendwelchen Geisterseiten und so darüber gelesen und dann immer weiter recherchiert und kam dann auch auf Urbex-Seiten und habe mir immer wieder diese Fotos angesehen, weil ich die Gebäude auch einfach so wunderschön fand. Und die Geschichte natürlich auch sehr spannend. Und dann da plötzlich zu stehen selber, ja, das ist wirklich so, das kann man gar nicht erst so richtig fassen, dass man dann da wirklich ist, ja.
Mhm. Überwältigend.
Ja, das beschreibt's.
Oh, das ist manchmal so schön, wenn man an diese Zeit zurückdenkt.
Total, ja. Und da war ja alles noch irgendwie neu, also ich weiß auch damals, ich war ja dann auch noch mit meiner ersten Spiegelreflex da und es waren auch die ersten Fotos, die ich so richtig mit der Kamera auch eben damals fabriziert hatte. Und die Fotos sind entsprechend schlecht geworden, aber es war einfach alles neu sozusagen. Es war einfach alles so ein ganz neues Erlebnis.
Aber da war doch auch dann jedes Foto geil, das man gemacht hat.
Ja, absolut. Also es ist wirklich so. Ich meine, die sind alle krumm und schief und also fotografisch sicherlich nicht so sonderlich toll. Aber ich gucke die immer noch gerne an, weil das einfach was Besonderes war. Das war so das erste Mal so in so einer Ruine und die Atmosphäre. Also es war schon, ja, wirklich was Besonderes. Auch so, wenn man das erste Mal die Geräusche hat von so einem Ort. Also gerade Jetzt, ich erinnere mich noch, es hat eben viel geregnet. Es ging so ein bisschen windend und dann knallten so die Türen. Und mittlerweile, ich glaube, wenn man das eben regelmäßig macht, dann ist man da ein bisschen abgehärteter, sage ich mal. Dann weiß man, okay, da knallt immer mal ein Fenster oder so oder eine Tür. Und da war das so das erste Mal und da war wirklich alles, jedes Geräusch war irgendwie, ja, total was Besonderes.
Man hat sich dann eingekackt, weil heutzutage, du kannst total. Ja die Geräusche, sage ich mal, eher auch besser zuordnen. Ja, so generell so Schritte oder Knallen oder weiß ich nicht, ob jetzt jemand kommt oder ob wie nah auch jemand ist manchmal.
Ja, das stimmt. Also das geht mir auch mittlerweile so, dass ich das viel besser einschätzen kann. Man hat es ja auch ganz oft, dass man so das Echo seiner eigenen Schritte hört. Und denkt dann aber irgendwie, es läuft noch jemand im Gebäude über einem oder so. Also manchmal ist aber auch die Akustik auch ganz merkwürdig an bestimmten Orten. Ich hatte das auch mal in einem Kinderkrankenhaus, das war im Harz. Und da war ich auch mit meiner Schwester und wir sind da reingegangen und wir waren beide total überzeugt, da läuft jetzt einer über uns. Da waren wir schon so alarmiert, okay, da ist jetzt noch jemand mit im Gebäude. Und da war aber niemand. Also es müssen irgendwie unsere eigenen Schritte gewesen sein. Aber es ist ja manchmal mit der Akustik einfach auch total verrückt. Und das kann man so im Laufe der Zeit dann doch ein bisschen besser einschätzen. Gut, ein paar Sachen bleiben trotzdem ein bisschen mysteriös. Aber ja, meistens kann man das viel, viel besser einschätzen natürlich.
Und jetzt stell dir mal vor, so die letzten Meter vor dem Lost Place, ja. Wie sind denn da so deine Gedanken und deine Gefühle?
Ach, ich würde sagen, es ist vor allen Dingen einfach so ein bisschen Adrenalin, ein bisschen Aufregung. Also weil man sich ja auch immer erstmal fragt, ja, kommt man da jetzt überhaupt erst rein? Also so Stichwort Loch im Zaun. Also es ist ja immer erstmal die Frage, findet man da jetzt wirklich überhaupt einen Zugang? Das finde ich schon mal erst sehr, sehr spannend immer. Und ja, wenn man dann natürlich drin ist, dann ist das auch einfach so ein sehr euphorisches Gefühl, würde ich sagen. Also es ist einfach toll, dass man es geschafft hat. So, ja.
Und das Schlimmste ist immer, sieht mich jemand? Oh Gott, jetzt gucken alle aus dem Fenster raus in dem Moment, wo ich jetzt hierher komme, so gefühlt.
Ey, es ist wirklich so. Und wenn man dann aber drin ist, finde ich, dann lässt so das mit dem Adrenalin wieder ein bisschen nach mit der Zeit. Und dann, ja, ist man eigentlich ganz happy, dass man eben da ist. Und dann kann man auch so den Ort wieder auf sich wirken lassen. Aber so vorher ist immer sehr, sehr aufregend. Selbst wenn man dann das Loch im Zaun gefunden hat, sag ich mal, ist dann immer die Frage, ob da eben, wie du es gerade gesagt hast, nicht der neugierige Nachbar am Fenster hängt oder so.
Und ich habe festgestellt, umso mehr man Angst hat, umso blöder stellt man sich an.
Ja,
es ist
so.
Wirklich so. Es ist echt so. Man denkt sich dann, oh, schnell irgendwie rein, unauffällig, keine Ahnung, und dann steckst du irgendwo fest oder du kommst nicht rüber oder keine Ahnung. Oh Gott, das ist immer das Allerschlimmste. Und man muss sich dann manchmal da echt so ein bisschen besinnen und muss sagen so, durchatmen, jetzt ruhig, jetzt ein Bein hoch, rüber, das andere Bein.
Ja, ruhig ist das Wichtigste. Also mir ist das auch mal passiert, das war in Belgien. Und da waren wir in so einer kleinen Schule, das war so eine alte Grundschule. Und die war aber auf dem Gelände von einem noch aktiven, also auf einem noch aktiven Schulgelände war die. Und es waren zwar irgendwie Ferien, aber anscheinend waren da gerade Lehrer vor Ort.
Oh.
Und auch Arbeiter waren da irgendwie auch noch zugange und so, aber die hatten wir ja dann schon so auf dem Schirm. Und wir haben es aber auch reingeschafft, das war überhaupt kein Problem, Fotos gemacht und wieder raus. Und dann so kurz vom Loch im Zaun, das war auch wirklich blöd, man musste sich richtig eng durchquetschen, ja, rief dann plötzlich jemand von dem aktiven Schulgebäude, keine Ahnung, Lehrerin, Rektorin oder so, und auch sehr, sehr verärgert auf Holländisch, also so viel habe ich noch verstanden, irgendwas mit Polizei. Und ich habe dann in meiner Panik versucht, da mich schnell durch dieses Loch im Zaun zu quetschen. Hing natürlich dann total fest irgendwie mit meinem Rucksack. Und das war auch einfach katastrophal. Also ich habe es irgendwie geschafft, dann da mich durchzuquetschen wieder, auch mit Hilfe. Aber das war halt auch nicht so toll. Und dann hängst du da im Zaun und irgendjemand ruft hinter dir. Und na, wäre wahrscheinlich nicht passiert, wenn ich das ein bisschen ruhiger hätte angehen lassen.
Weißt du, was das Beste ist, wenn du was vom Lost Place mitbringst nach Hause? Das hatte ich jetzt über Weihnachten, diesen Fall, wo ich mit meiner Schwester im Urlaub war. Und dann haben wir natürlich auch so ein paar Buden abgeklappert, ja. Und dann kommen wir am Abend zurück ins Hotel und ich ziehe so meine Jacke aus. Und dann sind da lauter so kleine Mauerstückchen drinnen. In der Kapuze wahrscheinlich. Und wir haben uns totgelacht. Ich habe gesagt, mal stell dir mal vor, die kommen morgen hier und machen Zimmerservice. Die denken sich auch so, hey, was ist denn das irgendwie? Also da waren wirklich so kleine Bröckchen. Und im Nachhinein ist uns dann auch eingefallen, von welchem Ort das kam. Weil da war quasi, also du musstest durch so ein Fenster im Erdgeschoss. Und das Haus war schon super verfallen und sehr kaputt und so. Und schon beim Einstieg hat die Mauer so gebröselt, ja, also wirklich so ein uraltes Ding und davon kam das, aber das war auch sehr schön, wenn du den halben Lost Place mitbringst.
Kam der halbe Putz mit, ja, genau.
ja. Der Klassiker.
Aber das kenne ich auch manchmal in irgendwelchen Jackentaschen oder so, dann sind da irgendwelche Putzstückchen oder irgendwelche kleinen Äste oder irgendwas noch drin.
Ja, Äste. Ich bin durch halb Belgien mit so einem riesen Ast am Rucksack und ich habe das erst bemerkt, als ich an der Bushalte saß und meinen Rucksack runtergetan habe, dass ich so einen riesigen Stück Ast irgendwie so im Rucksack klemmen hatte, habe ich mir auch gedacht, ja, die Leute haben sich wahrscheinlich auch gedacht, ich bin nicht ganz normal.
Da hat schon jemand lange nicht mehr die Zivilisation gesehen, ja.
So ungefähr, ja. Aber es war dann sehr lustig, weil ich es eben die ganze Zeit nicht bemerkt habe, ja, so viel dazu. Und hattest du mal ein skurriles Ereignis auf einem Lost Place?
Skurriles Ereignis, oh, ganz bestimmt. So was mir jetzt spontan einfällt. Na gut, es gab immer so Kleinigkeiten, die skurril waren. Also, dass irgendwie immer jemand so eine kleine Babypuppe, also so klein war die gar nicht, die war ziemlich groß, in so ein Klo reingesteckt hatte. Das war sogar in dieser Schule in Belgien. Nee, war es gar nicht. Das war aber auch in Belgien, aber das war auch auf dieser selben Tour. Und da steckte diese doch relativ große Babypuppe in dieser Toilette. Und
okay.
Das war auch deswegen skurril, weil ich daneben stand und habe gerade Fotos gemacht. Das war so ein Gang daneben eben. Und also aus dem Augenwinkel hatte ich nur gesehen, dass da irgendwie so ein, also man erkennt das ja irgendwie so, dass da so ein Art menschlicher Umriss ist. Also, und ich kann mich nur erinnern, dass ich total erschrocken bin. Und dann habe ich dieses Baby gesehen, muss natürlich auch erstmal lachen, weil es ja völlig absurd war. Da diese Puppe, die war auch irgendwie furchtbar hässlich. So. Und ich meine, warum steckt man die da rein? Aber ich kann mich noch erinnern, dass ich da total erschrocken bin. Und was Ähnliches ist mir auch mal tatsächlich in einem Bauernhof passiert, Das fand ich aber noch deutlich schlimmer. Da war ich auch in einem ganz dunklen Raum und da kam nur so ein bisschen Licht eben von draußen rein und die Augen haben sich halt noch nicht so richtig an die Dunkelheit gewöhnt gehabt und ich sehe dann aber so langsam so Umrisse von einer Hand, die so aus der Badewanne ragt. Und ich natürlich total Panik geschoben, bin dann erstmal rausgerannt und meinte so, da ist einer, da liegt einer, da ist vielleicht einer gestorben oder so. Und das war übrigens mit Dezentra, die ja auch schon hier im Podcast war. Und die dachte, glaube ich, auch erstmal, ich spinne ein bisschen, meinte so, ja, komm, beruhig dich, kann nicht sein und so. Und dann sind wir zu zweit nochmal in den Raum gegangen, haben nachgeguckt und hatte da wirklich jemand so eine, ja, so eine künstliche Hand, so von so Halloween-Kostüm-Kram oder sowas, oder so Fasching nicht so, aber Halloween. Das ist so eine Hand, so eine Gruselhand. Da reingesteckt und also sicherlich mit Absicht. Und in diesem dunklen Raum ja, ich sehe nur diese Hand. Also es war ja dieselbe Größe wie so eine menschliche Hand. Und ich dachte wirklich, da liegt eine. Dachte, oh Gott, jetzt habe ich meine erste Leiche gefunden. Es ist ja auch leider etwas, was durchaus auch ab und an mal vorkommt. Und das würde ich aber jetzt unter skurril verbuchen, weil es war Gott sei Dank eben nur so eine Halloween-Hand und nicht irgendwie eine echte menschliche Hand. Aber das sind manchmal so Kleinigkeiten, die man irgendwo findet, wo man sich so denkt, ja, warum?
Ich glaube, ganz oft sind solche Sachen auch von Fotoshootings, ja, irgendwie. Oder
ja, gut möglich.
Wenn man auch immer diese Räume sieht, wo so Kunstblut ganz extrem verteilt ist.
Ja,
also wirklich
ja, ja,
überall.
Stimmt.
Und das ist dann so ein Horror-Fotoshooting, glaube ich, oftmals.
Das stimmt,
Und
ja.
dasselbe eben mit diesen Requisiten, ja,
ja.
Weil viele Leute lassen das dann einfach liegen, was ich so ein bisschen blöd finde, weil ich meine, erstens mal kannst du es ja weiterverwenden, also du kannst es zum anderen Fotoshooting verwenden oder keine Ahnung, wie Halloween oder was weiß ich, und nicht immer den ganzen Quatsch da rumliegen lassen einfach.
Das stimmt, wobei gerade diese Hand, also ich würde auch sagen, die war da wirklich absichtlich drapiert, also das war schon gemein. Also da muss ich auch sagen, da ist mir das Herz in die Hose gerutscht.
Aber es ist eigentlich blöd. Jetzt stell dir mal vor, du gehst mit der Absicht zu einem Lost Place, also du kaufst das erstmal, weil du dir denkst, hey geil, das nehme ich jetzt mit auf dem Lost Place und leg das so hin, dass da einer denkt, da liegt eine abgehackte Hand oder so. Hä?
Ja, das ist, wenn das Absicht war, war das jedenfalls nicht sehr nett. keine Ahnung, aber es war wirklich so ganz fies. Und das fand ich auf jeden Fall im Nachhinein betrachtet, ja, auch sehr, sehr skurril. Aber meistens würde ich sagen, was skurrile Sachen angeht, das sind so einzelne Dinge, die man manchmal findet. Wo war das denn? Das war doch auch in Belgien, wo da irgendwie noch ohne Ende Unterwäsche auf dem Wäscheständer hing. Ich meine, ich weiß nicht, ob das im Nachhinein ein bisschen drapiert wurde, noch extra. Aber das sind manchmal so Sachen, so Szenerien, wo man dann reinkommt und sich erstmal so denkt, okay, warum ist das so? Ja, also manchmal findet man da wirklich skurrile Sachen.
Was war der schlimmste Gegenstand, den du mal auf einem Lost Place gefunden hast?
Oh, der schlimmste Gegenstand. Das ist eine gute Frage.
Ist mir gerade so spontan eingefallen, irgendwie, weil wir so über komische Gegenstände reden.
Der schlimmste Gegenstand, jetzt mal abgesehen von dieser Gummihand und irgendwelchen Puppen in irgendwelchen Toiletten. Wüsste ich jetzt gar nicht so genau. Also gab es bestimmt mal, aber ist jetzt nicht ein Gegenstand vielleicht, aber was ich tatsächlich auch ein paar Mal gefunden hatte, waren irgendwelche Briefe, wo man dann auch sehr viel rauslesen kann. Also ob das jetzt Liebesbriefe waren oder auch einmal hatte ich so einen Drohbrief gefunden.
Oh Gott.
Das fand ich auch sehr skurril. Also das, ja, das gibt natürlich ganz viel Einblick in den Ort oder in die Bewohner, die da mal lebten und so. Aber ja, so konkret sonst, also das sind jetzt ja auch keine schlimmen Gegenstände. Den Drohbrief würde ich vielleicht bei schlimm einordnen, ja.
Ich habe mal ein gebrauchtes Kondom auf einem Lost Place gefunden, zum ersten Mal.
Ja gut, ich glaube, das kann man, das fällt ganz gut in die Kategorie, das stimmt, ja.
Und das fand ich, das war in einem Haus und ich war zuerst natürlich in dem Haus, ja, und habe mich da umgeguckt und so, und das lag im Schlafzimmer noch dazu.
Ach.
Also so mitten, weißt du, so mitten im Weg auch, unübersehbar. Und ich dachte erst so, hä, okay, leere Verpackung. Und dann gehe ich einen Schritt weiter und dann liegt dieses, oh, und dann habe ich gedacht, oh Gott, wo bin ich denn hier gelandet? Oh. Und später habe ich mir das aber so erklärt, weil hinter dem Haus war eine riesige Werkstatt.
Ja.
Früher wohl mal. Und ich gehe mal davon aus, das war so eine Autowerkstatt wahrscheinlich, eine relativ große, sagen wir mal so privat, ja.
Mhm.
Und in dieser Werkstatt waren aber auch Sofas gestanden und so Bierflaschen und so.
Oh,
also
okay.
Ich glaube, da sind schon auch ab und zu Kids, die da abhängen, hat man so gesehen. Und dann habe ich mir das natürlich so, ah, okay, vielleicht sind die da abgehangen oder so, hey, romantisches Date, ich kenne da irgendwas, da sind wir alleine.
Sehr
und
romantisch,
so, weißt du?
Ja.
Ja. Jugendlicher Leichtsinn, keine Ahnung. Und so hat sich dann irgendwie bei mir eins und eins zusammengetan. Aber ich fand es trotzdem ein bisschen skurril, weil alleine der Gedanke, sich auf ein Lost Place draufzulegen und dann vielleicht noch ohne Anziehsachen, keine Ahnung, also das fand ich so ein bisschen,
Ich glaube, das kommt aber durchaus ab und an mal vor, also ich habe da jetzt keine, also mir ist da zum Glück noch nie was über den Weg gelaufen in die Richtung, aber ich habe das schon öfter auch gehört, also dass da manche Leute irgendwelche Pornos drehen und weiß der Teufel was, also ja, in sowas bin ich zum Glück noch nicht reingeplatzt, weil ich denke, das wäre wahrscheinlich mein skurrilstes Erlebnis, aber es ist noch nicht
also,
passiert.
Wenn ich in sowas reinplatzen würde oder generell, wenn ich Leute sehen würde, die auf dem Lost Place Sex haben, das fände ich wirklich sehr skurril. Also auch die das vielleicht machen, weil die sagen, hey, keine Ahnung, wir wollen jetzt mal was ausprobieren oder das macht uns an oder keine Ahnung. Also sehr skurriler Gedanke alleine, ja.
Mir ist es aber tatsächlich einmal passiert, dass so ohne Vorwarnung, da guckt man ja auch erstmal, eine unbekleidete Dame plötzlich vor mir auf einem Dachboden stand. Das war tatsächlich so ein altes Straßenbahndepot. Mittlerweile ist das renoviert und ich hatte da sogar auch dann die Erlaubnis von dem Immobilien, also von dieser Immobiliengesellschaft, die das dann verwaltet hatten, da Fotos zu machen. Es war sehr spontan, die waren da zufällig vor Ort und dann meinte ich so, darf ich da Fotos machen? Meinten die ja, kein Problem. Und dann auf dem Dachboden stand da einfach plötzlich diese Frau und da kam noch so ein Typ dazu, die haben da irgendwie wohl ein Fotoshooting gemacht. Ich weiß zwar nicht, warum man das auf einem Dachboden macht und naja, also ich meine, jeder Dachboden sieht ja irgendwie gleich aus, aber das war auf jeden Fall auch ein bisschen skurril.
Na, da kannst du dich schön an die Balken ranhängen oder so vielleicht.
Ja, also so genau, irgendwie sowas denke ich, bin dann auch dann sozusagen wieder meines Weges gegangen, aber das war auch erstmal skurril auf jeden Fall, unerwartet.
Vor allem, wenn so eine Frau alleine so erstmal kommt und es ist keiner da, weißt du, dann denkst du auch so, okay.
Kam so um die Ecke irgendwie und ich dachte,
FKK oder keine Ahnung, manche Leute mögen das ja auch gerne, so nackt irgendwo rumzulaufen.
So auf dem Dachboden vom Lost Place, ja, möglich, genau.
Da sieht dich wenigstens keiner, ja, denkst du. Oh mein Gott. Die nächste Frage, bin ich gespannt, wie du sie beantwortest. Wenn du die Möglichkeit hättest, einen Lost Place in seiner lebendigen Zeit zu sehen, welcher wäre das und warum?
Das ist auch eine gute Frage. Ich glaube, es geht einem bei ganz vielen Orten ja so, dass man sich denkt, ach, man hätte die gerne noch zur aktiven Zeit erlebt. Ich denke, bei mir wäre das tatsächlich einmal Belitz natürlich, also weil einfach mit diesem Ort auch so alles anfing. Und den einfach auch nochmal so zu sehen, als er eben nicht verfallen war, das fände ich sehr, sehr spannend. Also auch vielleicht wirklich so noch in der ersten Zeit, da gab es ja sogar die Chirurgie noch gar nicht. Die wurde ja, glaube ich, erst in den 20ern dann dazu erbaut. Also so dieses Ursprungssanatorium noch zu sehen, das fände ich spannend. Und was aber auch ganz oben bei mir auf der Liste stünde, das wäre Pripyat. Also diese Geisterstadt in der Ukraine, in der Tschernobyl-Sperrzone, das fände ich dann, glaube ich, mit am spannendsten, das noch in der aktiven Zeit erlebt zu haben. Das fände ich spannend. Also am besten jetzt nicht direkt kurz vorm Super-GAU natürlich oder vorm GAU, aber das, ja, hätte ich mir gerne angesehen. Oder auch, mir fällt noch was ein, diese ganzen sowjetischen Kasernengelände, die fände ich spannend. Weil, also da war ich auch auf ganz vielen mittlerweile und das war ja immer Sperrzone. Also da wusste man ja gar nicht, was da passiert. Das fände ich spannend, so irgendwie Wünsdorf oder so, da einfach rumzulaufen noch. Das fände ich gut.
Mhm. Vor allem diese Kasernen, also manche, die sehr groß sind, ja, das war ja wie eine eigene Stadt. Also ist ja heute eigentlich noch so. Ihr habt ja da oben in eurer Ecke auch noch so ein paar Aktive.
Ja, von den Amis, genau.
Genau, und das ist natürlich ja auch Sperrgebiet, aber das ist ja auch wie eine kleine Stadt, ja.
Ja.
Und das ist schon irre, wenn man dann irgendwie hört, da sind, keine Ahnung, 2000 Soldaten stationiert und da gibt es dann einen Supermarkt und eine Pforte und dann fahren da diese fetten Army-Trucks rein und raus und verrückt einfach.
Absolut, also das denke ich mir jetzt eben auch immer, jetzt auch, auch Rammstein oder so, ja, die Amis auch sind, ist jetzt nicht Bayern, aber die da auch ihre eigene Shopping-Mall hingebaut haben und sowas, also das ist super spannend und das haben ja die Sowjets auch gemacht, jetzt vielleicht in etwas kleineren Stil und nicht mit Shopping-Malls, aber das fände ich sehr, sehr spannend, einfach zu gucken, wie war so das Leben damals für die Soldaten, auch für die einfachen Soldaten zum Beispiel.
Und weißt du, was ich mich bei Kasernen auch gefragt habe? Es geht ja nicht nur um das Leben auf der Kaserne, in der Kaserne, auf dem Kasernengelände, so ist
genau.
Das, glaube ich, sondern auch drumherum, ja, weil es gibt in Berlin ja einen großen Flugplatz beziehungsweise ein Riesengelände mit tausenden Gebäuden drauf, wo auch ein Flugplatz war. Und es ist natürlich nur dieses Gelände, sage ich jetzt mal, und die Häuser außenrum in diesem ganzen Ort sind ja mittlerweile normal bewohnt, ja, das sind normale Einfamilienhäuser, aber die Straßennamen, wenn du die liest, dann weißt du schon so, ah, okay, hat wahrscheinlich, also der ganze Ort hat wahrscheinlich dazu gehört, wo keiner einfach reinfahren durfte.
Ja, genau, ja.
Und ich habe mich dann auch so gefragt, als ich da durchgefahren bin, ob diese Häuschen in diesen Siedlungen da alle schon standen. Und ob da auch zum Beispiel höhere Soldaten mit der Familie gelebt haben.
Ja, das
stimmt. Oder die Familien halt.
Das stimmt. Ja, das finde ich auch also ganz spannend. Das hat man ja auch ganz oft noch, dass einiges schon teilweise konvertiert wurde, in eben jetzt wieder Wohnhäuser und sowas, aber dass man teilweise eben gar nicht mehr weiß, was hat damals noch zu dem alten Kasernengelände gehört, was ist neu dazugebaut. Oft ist das so vermischt manchmal. Und das ist wirklich ganz, ganz spannend. Und man hat ja teilweise auch schon ganze neue Wohnsiedlungen und das war eigentlich alles mal Kasernengelände. Also das finde ich auch ganz spannend.
Ich würde auch gerne mal eine aktive Kaserne besuchen, weißt du, so, keine Ahnung, jetzt, was ist denn auch ziemlich groß? Gräfenwöhr, glaube ich, in Rot.
Ja,
ist es,
genau.
glaube ich, auch. In Rot ist ja der Fliegerhorst und die Gebirgsjäger müssen irgendwo hier bei uns in der Nähe sein.
Das kann sein, das weiß ich nicht, aber das kann gut sein, ja. Also das fände ich auch spannend. Also Gräfenwöhr, da bin ich auch schon öfter mit dem Auto vorbeigefahren. Das ist jetzt auch nicht so weit weg von mir. Und ja, da merke ich das auch wieder, ne? So, was ist hinterm Zaun und so. Da kommt dann wieder diese alte Neugierde und dieser Entdeckerdrang dadurch. Das finde ich schon auch sehr spannend. Genau. Ja, kann ich gut nachvollziehen.
In Belgien bin ich mal am Militärflughafen vorbeigefahren und das war auch total faszinierend irgendwie, ja, obwohl das jetzt nur ein Flughafen war, aber dann diese ganzen Soldaten und dann hast du diese Autos und dann hast du diese Schleusen, sage ich mal, und das ist ja wie ein Hochsicherheitstrakt quasi. Abgesichert, also ich glaube, da brauchst du dich nicht mal hinstellen wahrscheinlich, dann kommen die schon und sagen so, ey, was willst du hier oder warum guckst du so blöd? Und dasselbe bei der Bundeswehr, ja, beim aktiven Bundeswehrgelände ist ja genauso. Also das ist schon irgendwie 5 Kilometer vor der Kaserne eingezäunt einfach und auch, mir fällt jetzt gerade ein, in Baden-Württemberg, in Ellwangen, gibt es ja die Lea, nennt sich das. Also das ist so die Landeserstaufnahmestelle für Flüchtlinge, genau.
Genau.
Und die ist quasi auch in einer alten, riesigen Kaserne. Und man kann da wunderbar spazieren gehen, also außenrum, da ist auch so ein bisschen Wald und Gelände und keine Ahnung. Und das ist auch so mega eingezäunt und da stehen dann auch noch diese alten Schilder, weißt du, so, ja, militärische Sperrzone, es wird scharf geschossen und so, wo du denkst, oh, okay, irgendwie nicht mal in die falsche Richtung, aber gut, die haben einfach diese Schilder halt nicht weggetan, ja. Oder auch, wenn man sowas dann in Wäldern manchmal noch findet, weißt du, wo du denkst, sei irre.
Der, das ist ja auch hier in Nürnberg, also in und um Nürnberg. Also ich komme ja eben aus der Ecke. Da ist ja auch noch der Reichswald zu großen Teilen. Das ist jetzt nicht direkt, naja, manches ist Kasernengelände gewesen, beziehungsweise Muna-Gelände. Da ist ja so viel noch verseucht, also auch aus dem Krieg. Und da ist natürlich auch viel Sperrgelände oder so, ja, Sperrgelände. Und Sperrgelände, das finde ich jetzt so falsch.
Sperrgebiet.
Sperrgebiet, genau. Gesperrtes Gelände, Sperrgebiet. Das ist, also klar, einmal haben wir das natürlich noch, weil da noch ganz viel im Boden ist, eben vom Zweiten Weltkrieg noch. Also ist, wenn ja in Nürnberg auch regelmäßig immer noch irgendwie Fliegerbomben gefunden.
Mhm, bei uns auch.
Ja, genau. Und es gab aber auch da dieses Muna-Gelände bei Nürnberg. Und ja, das ist gut, das sind jetzt eher so Shelter, das ist vielleicht weniger spannend, aber trotzdem, man fragt sich halt immer so, ja, was verbirgt sich da? Ich glaube, gerade dieses so, ja, nein, du kommst hier nicht rein, du darfst hier auf keinen Fall rein, das ist alles total geheim, das macht es natürlich auch besonders reizvoll.
Mhm. Vor allem in den Wäldern, ich denke mir oft, du weißt ja auch nicht, ob es da irgendwelche Bunker vielleicht noch gibt,
ja,
die aber schon gesprengt sind oder zugeschüttet, also die jetzt keiner kennt irgendwie, weil die halt nicht mehr von außen erkennbar sind, ja.
Genau, das stimmt. Also das gibt tatsächlich auch, ja, also in Franken auf jeden Fall gibt es einen, also mindestens einen, also einen, den kenne ich jetzt persönlich, so einen alten Wehrmachtsschießstand. Und der wurde aber von den Amis dann nach dem Zweiten Weltkrieg gesprengt. Das heißt, da sind wirklich nur noch, ja, irgendwelche Trümmer übrig. Aber es ist einfach so eine skurrile Szenerie im Wald. Also man muss auch ein bisschen wissen, wo das ist. Und es sieht einfach super genial aus. Und da gibt es auch noch so richtig so kleine Unterstände und sowas, wo man auch noch reingehen kann. Und das ist schon ganz spannend. Also was sich da manchmal noch verbirgt irgendwo im Wald und abseits der Wege und sowas.
Und weißt du was? Ich bin mir gar nicht sicher, ob es am Zeppelinfeld nicht auch irgendwas Unterirdisches gibt.
Ach,
mit
ganz
Sicherheit.
Bestimmt, also ganz
mit
bestimmt.
Sicherheit.
Also da gibt es also, ja sowieso noch ganz viel. Da gibt es ja noch diesen goldenen Saal. Und die haben ja auch letztes Jahr tatsächlich an der Kongresshalle in Nürnberg, da haben die noch so alte Zeichnungen gefunden, die von irgendwelchen Flakhelfern an die Wände gemalt wurden. Und anscheinend war das vorher gar nicht so. Zumindest der Öffentlichkeit nicht, also der Öffentlichkeit wurde es nicht mitgeteilt. Und da gab es auch ein paar Fotos dann in der lokalen Zeitung. Das fand ich auch super spannend. Das waren einfach mal so Zeichnungen, die 70 Jahre oder 80 Jahre keiner gesehen hatte.
Ihr habt bestimmt auch coole Orte am Tag des Denkmals.
Auf jeden Fall.
Glaube ich auch. Weil bei uns gibt es schon auch natürlich einiges zu sehen, ja. Aber die sperren halt natürlich nicht alles auf oder viele Sachen.
Ja.
Werden auch so ein bisschen unter den Teppich gekehrt, ja, so dass man so sagt, ja, keine Ahnung, das gibt's zwar, aber ist halt nicht irgendwie öffentlich oder wird niemals der Öffentlichkeit zugänglich gemacht oder keine Ahnung, aber gut, Nürnberg hat natürlich auch sehr viel Geschichte, ja.
Ja, genau.
Und viele, viele sehr bekannte Orte natürlich auch oder geschichtsträchtige Orte, ja.
Genau, gerade Nürnberg hat ja auch ganz viele unterirdische Bauten. Also der Burgberg allein ist ja total untertunnelt. Ob das jetzt die alten Kasematten sind oder die alten Felsengänge und dann gibt es da noch irgendwelche Bunker und das ist ja auch alles nur teilweise der Öffentlichkeit zugänglich. Das ist schon sehr, sehr spannend, auch so diese alten Atomschutzbunker. Ab und an hat man mal das Glück vielleicht, dass es eine Führung gibt, aber das meiste ist ja dann auch gar nicht zugänglich.
Eigentlich schade, gell? Das denke ich mir so oft, auch so, so geschichtsträchtige Orte, sage ich mal, dass die dann nicht zu so einer Gedenkstätte oder Museum oder so gemacht werden. Also bei uns gibt es auch noch so ein paar original erhaltene Gebäude, wo man von außen noch so ein bisschen was erkennen kann. Also die sind dann natürlich saniert und schickimicki gerade so um den Odeonsplatz und die Feldherrenhalle und so. Und da steht aber jetzt immerhin so ein Schild vor den Gebäuden, wo quasi draufsteht, was das mal früher war und was da drinnen stattgefunden hat oder was da halt war. Aber so viele andere Orte, zum Beispiel ist ja bei uns, interessanterweise in München am Prinzregentenplatz, wer das nicht wusste, hat ja Hitler eine Wohnung gehabt tatsächlich. Und interessanterweise ist in diesem Gebäude aber schon ganz, ganz lange die Polizei, also das ist eine Polizeistation.
Ja,
aber
okay.
Da ist nichts, also 0,00 irgendwie, dass da was dran steht oder so. Oder keine Ahnung, gut, in dem Fall ist es ein bisschen Grauzone, so, ja, okay, soll man das jetzt, ist es wichtig zu wissen oder soll man das jetzt jedem zeigen, nicht, dass es eine Pilgerstätte wird oder so, keine Ahnung.
Ich denke auch, der da spielt wahrscheinlich die Angst so ein bisschen mit,
dass
man verherrlicht wird und dann pilgern da so ein paar zwielichtige Gestalten hin.
Genau. Aber wenn du jetzt mal eine Führung machst durch München, zum Beispiel, wir haben so Dritte Reichsführungen, die führen dich dann so an die wichtigen Plätze quasi, und bei den großen Führungen kommt es dann auch vor oder auch in diesen, es gibt ja so Stadtführungs-Apps mittlerweile für bestimmte Themen und da schicken die dich dann auch an so verschiedene Orte. Und wir haben einen Ort in München, der ist richtig cool, auch in der Innenstadt, der nennt sich Drückeberger Gasse.
Ah, okay, ich mag den Namen schon mal.
Aha, und da ist so ein goldener Faden durchgezogen, also das ist am Odeonsplatz so eine ganz kleine Gasse mit Kopfsteinpflastern, weil der Hintergrund zu dieser Drückeberger Gasse und der Name ist, weil früher haben an der Feldherrenhalle beim Odeonsplatz quasi immer SS-Leute patrouilliert und du musstest da immer vorbeigehen und musstest halt den Gruß zeigen. Ja.
Okay.
Und die Leute, die aber keinen Bock hatten, das zu machen,
sind
haben
durch
halt
die Gasse
immer diese
gegangen.
Genau, und deswegen hieß das dann irgendwann Drückeberger Gasse. Und ich wusste das ganz lange nicht und fand das so cool irgendwie, also auch dieser Name. Und
schön, aber es ist eine interessante Geschichte.
Genau, total, weil das halt auch so, keine Ahnung, jetzt nicht so ein wirklich großes Ereignis ist oder spektakulär oder so, aber ich finde es doch cool, dass sie das aufgenommen haben, so quasi, und dann eben auch dieses, in Anführungsstrichen, Denkmal da mit diesem goldenen Faden, dieser Weg quasi so reingemacht haben, also echt cool.
Das finde ich auch gut, sowas. Ja, also ich finde auch, Geschichte sollte einfach auch erhalten bleiben. Es ist schade, wenn das einfach so auch teilweise verfällt dann einfach. Also in Nürnberg hat man ja auch diese Diskussion eben um das Reichsparteitagsgelände. Da gab es ja auch immer genug Stimmen, die gesagt haben, ja, was wollt ihr mit dem Ding, reißt das doch ab und so. Aber Gott sei Dank sagen die auch eher, nee, wir sind, also die Stadt Nürnberg sagt schon, wir sind für die Erhaltung und stellen da so ein paar Schilder auf, um die Leute auch entsprechend über den Ort zu informieren und sehen das als einen Teil der Erinnerungskultur an, und das finde ich persönlich jetzt auch richtig.
Vor allem, du musst mal aufmerksam durch die Gegend gehen und auch mal so Häuser angucken und so. Bei uns, und ich habe bis heute nicht rausgefunden, was in diesem Haus war. Also es ist nirgends was zu finden. Und es ist ein stinknormales Wohnhaus, also so ein Block quasi im Osten von München. Und da sieht man heute immer noch so einen Reichsadler über dem Eingang. Ja, ja. Und in der Mitte halt natürlich ein Kreis, selbstverständlich. Und ich frage mich bis heute, was das eigentlich ursprünglich für ein Gebäude war und was da drinnen war, weil das muss ja dann schon irgendwas Höheres gewesen sein.
Stimmt,
sag ich mal.
Ja.
Irgendwie eine Zentrale oder irgendwie ein Postamt oder ich weiß es nicht. Also irgendwas muss da auf jeden Fall gewesen sein. Und mir ist das auch ganz lange nicht aufgefallen und ich fahre immer mit dem Bus da dran vorbei.
Okay, ja.
Ja, also vielleicht muss man da echt mal, wenn man es genauer wissen wollte, ins Stadtarchiv gehen oder so.
Da findet man bestimmt was raus.
Mit Sicherheit. Weil das, wie gesagt, seit langer Zeit überlege ich schon immer so, was könnte da gewesen sein? Oder es kann ja auch kein Neubau sein, weil dann wäre dieser Adler nicht mehr da.
Mhm. Ja, nee, das ist sicherlich auf jeden Fall auch was Historisches. Ja, wäre spannend, da mal Nachforschungen anzustellen.
Ja, das Jahr hat erst angefangen, wer weiß. Vielleicht betreibe ich dieses Jahr mal so ein bisschen Schatzarchivsforschung oder in der Bücherei kann man bestimmt auch so ein paar alte Bücher leihen und so, wo es sowas gibt.
Ja, also es gibt ja auch mittlerweile sehr viel in Internetarchiven und so. Also da habe ich auch schon ein paar Sachen gefunden. Das ist echt sehr spannend. Also ich habe zum Beispiel da auch schon ganz viel zu Tuberkulose-Sanatorien recherchiert und so. Und da gibt es schon mittlerweile einiges auch im Internet. Also das ist schon ganz cool. So, dort findet man noch alte Fotografien und Karten und eben irgendwelche Informationen aus der Zeit. Das ist schon ganz, ganz spannend.
Ist es auch. Und macht auch Spaß.
Das ist
weil
auch,
man staunt,
ja,
man staunt immer wieder, finde ich, gell?
Finde ich auch. Und ich finde, das ist für mich auch etwas, was so zum Hobby dazugehört. Einfach die Geschichte der Orte. Und ich liebe es dann auch, vor allen Dingen hinterher, dann so meine Recherchen anzustellen und Nachforschungen zu betreiben eben. Und vorher will ich mich immer noch gar nicht so spoilern manchmal. da gehe ich dann einfach an den Ort und lasse ihn auf mich wirken. Manchmal weiß man ja vorher auch vielleicht doch gar nichts über den Ort. Und ich finde, wenn ich dann aber da war, kommt es so von ganz alleine, dass man einfach mehr wissen will.
Ja, die Neugier.
Die Neugier, genau. Was sieht man nie.
Und hat's dich schon mal so richtig gegruselt auf einem Lost Place?
Ja, definitiv. Eine Geschichte, glaube ich, die wurde hier aber auch schon erzählt. Das müsste im Podcast, oder nicht müsste, das war im Podcast von Dezentra. Also von Theresa Niemann. Die hatte das erzählt. Deswegen, ich weiß nicht, ob ich es nochmal in dem Sinne erzählen sollte. Aber ich kann es ja auch kurz halten.
Du kannst es auch aus deiner Sicht erzählen.
Oder aus meiner Sicht.
Jeder hat ja eine andere Sicht.
Das stimmt. Aber das war wirklich so eine der Geschichten, wo ich sage, da hat es mich am meisten gegruselt. Das war in einem leerstehenden Krankenhaus. Also das Setting ist ja auch schon perfekt für solche Geschichten. Das war wirklich so eine ganz kleine Stadt, ein sehr unbekanntes altes Kreiskrankenhaus. Also ich würde auch behaupten, dass da vor allen Dingen zu der Zeit, als wir dort waren, wenig Urbexer das kannten. Es ist auch an und für sich nie sehr bekannt geworden, das Ganze. Sie hatte da zufällig irgendwann mal die Info, weil jemand da eine Stadtführung gemacht hatte und da wurde dann irgendwie erwähnt, das Krankenhaus steht übrigens leer seit 10 Jahren oder so. Und dann sind wir da eigentlich mal so auf, ins Blaue hinein quasi, einfach mal dorthin gefahren und dachten uns, wir gucken uns das mal an. Es war schon so ein paar Stunden Fahrt von mir, aber es war noch im Rahmen. Und wir hatten dann auch Glück, dass wir, nachdem wir da ein bisschen rumgelaufen sind, dann so ein Schlupfloch gefunden hatten. Also es gab auch wirklich eigentlich als Zugang nur dieses eine Loch sozusagen. Es war auch jetzt nicht so offensichtlich. Dann sind wir da rein, haben unsere Fotos gemacht, waren da bestimmt schon 1,5, 2 Stunden drin. Und ich selber war total entspannt. Also ich habe mich da auch dann wohlgefühlt. Also ich fand es auch gar nicht so gruselig und mich auf meine Fotos konzentriert. Und dann waren wir so in einem ehemaligen Operationstrakt, also das auch noch. Und ich stand gerade so am Ende des Ganges in einem dieser Operationssäle. Also da gab es auch keine Fenster oder irgendwas, war komplett stockdunkel. Ich habe das so ein bisschen mit so einer Taschenlampe ausgeleuchtet. Da hingen auch noch so große Operationslampen drin und habe so ein paar Fotos gemacht. Und dann kam sie plötzlich so her und meinte, da ist jemand. So, komm mal mit, da ist jemand im Treppenhaus. Also ich habe da irgendwas gehört, ich habe Schritte gehört. Und ich war aber immer noch total entspannt, weil ich mir so dachte, naja, gut, okay, wer weiß, vielleicht ist da eben noch jemand. Kommt ja ab und an mal vor. Und dann bin ich eben mit zu dieser Glastür, da war so eine Glastür eben, die zum Treppenhaus führte. Und ich habe meine Kamera dann in diesem Operationsraum eben am anderen Ende des Ganges stehen lassen und bin dann zum Treppenhaus, ja, und habe dann einfach mal so gehört, ob ich halt eben irgendwas höre. Und es war dann nicht der Fall und dann meinte ich auch nur so zu ihr, naja, gut, also ich höre jetzt nichts, keine Ahnung, vielleicht hast du es dir eingebildet und ich drehe mich um. Und genau in diesem Moment fängt ein Gepolter an Das war wirklich Wahnsinn. Also es klang für mich, als würde jemand die Treppe hochrennen und Türen knallen. Es war unglaublich laut. Also es war wirklich der Wahnsinn. Und ich weiß noch, ich war so innerlich total schon so alarmiert und dachte halt, na okay, da kommt jetzt gleich jemand halt irgendwie ums Eck. Und das hat aber dann auch sehr schnell, schlagartig, wie es da war, wieder aufgehört. Und ich weiß dann nur noch, dass wir dann trotzdem noch die Tür aufgemacht haben zum Treppenhaus und uns dachten, es gibt's doch jetzt nicht.
Ja.
Wir gucken da jetzt nach, irgendwie, wir sind mutig. Und da war aber nichts. Also man hat nichts gehört, es war Totenstille. Wir haben dann auch angefangen zu gucken, ob da irgendwo ein Fenster auf ist oder irgendetwas. Es war alles hermetisch dicht. Also da waren auch die Fenster generell in diesem Krankenhaus nicht kaputt. Es war noch gut im Schuss. Da war nur eben, wo wir rein sind, war was kaputt. Das war so ein kleiner, ja, so ein kleiner Zugang sozusagen. Aber da war wirklich nichts. Es war hermetisch dicht. Also es ist für mich auch bis heute nicht erklärbar, wo diese Geräusche herkamen. Also ich meine, klar, vielleicht wollte uns auch jemand irgendwie erschrecken oder so, aber der kann sich ja auch nicht in Luft auflösen, sollte man denken. Und man kennt das ja, wenn man da länger drin ist, auch wenn jemand sich leise bewegt, du hörst das auch in so einem großen Grad oder gerade in so einem großen hallenden Gebäude, du hörst Schritte, du hörst, wenn da jemand ist, du hörst auch, wenn eine Tür leise geöffnet wird. Also da war einfach nichts mehr. Das hat sich dann so wie von Luft aufgelöst, also wie in Luft aufgelöst. Und ja, das war sehr unheimlich und ist für mich jetzt persönlich trotzdem irgendwie noch unerklärlich, außer dass da halt eben jemand so seinen Schabernack treiben wollte mit uns. Das macht es aber ja auch nicht weniger unheimlich irgendwie. Wir waren ja selber auch leise. Also als wir da oben waren, da müsste ja jemand genau gezielt irgendwie gewusst haben, okay, die sind da jetzt und die erschrecke ich. Keine Ahnung.
Das eben, und ich finde, derjenige müsste dann ja auch super schnell, also du würdest ja auch irgendwo hören, wenn jemand wegläuft oder so.
Ja, nichts. Das hat sich wie in Luft wieder aufgelöst. Das war total gruselig. Und ich weiß dann nur noch, dass wir unsere Sachen gepackt haben und dann auch raus sind und auch auf dem Weg nach draußen haben wir niemanden gesehen, wir haben nichts gehört. Also, das war ganz, ganz komisch.
Ich bekomme schon wieder gerade Gänsehaut, weil ich stelle mir gerade vor, wie ihr so rausgeht. Und dann dreht ihr euch so um und guckt nochmal so ans Gebäude und dann steht irgendjemand so am Fenster. Oh Gott.
Das wäre wenigstens eine Erklärung gewesen. Aber da war niemand. Das war wirklich verrückt. Also, wenn, dann war das wirklich so ein Künstler im Verstecken. Es war Wahnsinn. Also, ich kann mich auch erinnern, dass ich auch nochmal von jemandem gefragt wurde, ob ich nochmal zu diesem Krankenhaus will. Und also ein Jahr später war das. Und ich liebe wirklich Krankenhäuser, also zumindest verlassene Krankenhäuser. Ich finde das sehr spannend. Also ich finde Krankenhäuser ganz besondere Orte. Und da muss ich aber wirklich sagen, das habe ich nicht nochmal gemacht. Also das hat mich zu sehr gegruselt da drin.
Das wäre eigentlich interessant, wenn du nochmal hingehst, wie du das dann empfindest, weil ich meine, du warst schon mal dort, hattest aber diese komische Begegnung oder dieses komische Erlebnis. Und die Frage ist dann, wenn du nochmal hingehen würdest mit diesem Hintergrundwissen, ja, ob du dann so Angst hättest und dir irgendwelche Sachen einbildest da drin.
Ja,
oder,
das ist ja auch möglich.
Keine Ahnung, gell? Also das wäre interessant mal zu wissen.
Ich glaube schon, dass man dann erst recht natürlich auf irgendwelche Geräusche hört, aber ich erinnere mich...
Oder du wartest drauf so quasi.
Ja, genau, aber ich erinnere mich auch, es war wirklich total ruhig da drin, also es war echt entspannt, da war einfach auch nicht groß Geräuschkulisse, weil die Fenster eben alle noch intakt waren, die Türen waren ja auch alle geschlossen dazwischen, also keine Ahnung, also das war wirklich sehr, sehr unheimlich.
War ein Poltergeist.
Das war wirklich, also so, wenn man jetzt an sowas glaubt, würde ich auch sagen, definitiv ausgerechnet auch noch so im OP-Trakt von einem alten Krankenhaus. Also das passt ja auch irgendwie.
Eine Freundin von mir, die sowas voll feiert, sage ich mal, so paranormal und die guckt auch immer Geisterakten und so. Und diese ganzen Ghost Hunters aus Amerika und so, wo die dann immer so krasse Videos machen, oder es gab ja auch so Serien schon überall, ich glaube bei D-Max oder keine Ahnung wo, und die hat mir auch mal gesagt, weil ich mal in einem Haus war und da waren wahnsinnig viele schwarze, fette Fliegen. Mm. Und ich komme da rein und ich habe mir erst gedacht so, oh Scheiße, irgendwo hier liegt irgendjemand.
Erstmal kein gutes Zeichen.
Genau, so entweder verrottet irgendein Lebensmittel hier oder es verrottet jemand, aber schon so lange, dass es nicht mehr riecht. Weil oft, wenn Leute sehr lange liegen, dann riecht das irgendwann nicht mehr, ja, weil die werden dann so Mumien auch teils oder keine Ahnung, was auch immer. Und dann dachte ich so, oh Scheiße, ich bin aber trotzdem rein, war alles easy. Keine Ahnung, warum diese Fliegen da waren. Und hab ihr das dann erzählt oder ich habe es bei Instagram irgendwie gepostet, ich weiß es nicht mehr in der Story oder so. Und dann hat sie gemeint, dass wenn viele schwarze Fliegen an einem Ort sind, dann ist da ein Dämon. Ich so, oh, nett, okay,
genau, beruhigende
danke.
Information. Entweder ja. Eine Leiche oder ein Dämon, ja.
Genau, also ein Dämon zieht wohl schwarze, fette Fliegen an. Also wenn ihr mal in einem Ort seid, wo ganz viele Fliegen sind. Nee, ich glaube, dass die hatten da ein Nest drinnen irgendwie. Also das ist dann, wenn die sich irgendwo mal einnisten, gerade in so Fensterrahmen und so, ist ja oft dann, die legen da die Eier rein und dann hast du halt mal am Ende irgendwie 200.
Ja, die vermehren sich ja auch super schnell. Ja,
das stimmt. Ja, und man beobachtet das ja auch ganz oft, gerade auf Lost Places, wenn du oft am Fenster dann so diese ganzen schwarzen Nester siehst von diesen toten Fliegen, Schmetterlinge,
ja,
alles
stimmt.
Mögliche liegt da immer oder so zwischen reingerutscht. Und nee, wie gesagt, diese schwarzen Fliegen, aber also eigentlich möchten wir gar nicht wissen, was es war. Es war einfach irgendwas.
Es war irgendwas, genau. Es ist nichts passiert. Das ist die Hauptsache. Genau.
Ist dieser Ort eigentlich noch ein Lost Place heute?
Das Krankenhaus?
Mhm.
Das ist eine gute Frage. Das bin ich gar nicht so sicher. Also da bin ich mir bei der Antwort jetzt unschlüssig, denn soweit ich weiß, ich hatte das vor ein paar Jahren schon, also 2, 3 Jahren bestimmt gelesen, dass sie das umbauen wollen oder renovieren wollen. Aber ob das wirklich passiert ist, weiß ich nicht.
Oh Gott.
Ja, weiß ich nicht.
Stell dir vor, die bauen das um oder reißen das ab und dann ist unten so ein Friedhof, einfach von dem keiner wusste oder so, weißt du, wie so hier Friedhof der Kuscheltiere. So,
ja, stimmt, dann plötzlich finden sie irgendwelche aus dem Mittelalter, so ein Pestfriedhof oder sowas, ja, wer weiß. Ne?
Hey, guter Ansatz, war das bei euch in Nürnberg irgendwo
bestimmt.
Da oben? Nee, irgendwo haben die doch so voll den riesigen Pestfriedhof freigelegt, ich glaube. Weil ich habe das im BR, glaube ich, gesehen. Also wer nicht den BR kennt, das ist übrigens der Bayerische Rundfunk, das ist der Rentnersender überhaupt, der alles Regionale bringt. Und ich glaube, dass das in Nürnberg irgendwo da oben war. Da haben die irgendwas ausgebuddelt. Und haben dann da voll den riesigen Pestfriedhof gefunden. Und das war eine super, super Sensation, weil ich kann mich erinnern. Und die haben dann natürlich angefangen zu graben und weiter und irgendwelche Archäologen geholt und so. Und da kamen immer mehr zum Vorschein. Und auch interessant war, wie die Leute bestattet haben. Also jetzt nicht irgendwie nur reingeworfen, sondern teils auch so zusammen, ja, so Arm in Arm und keine Ahnung, also echt interessant.
Ja.
Gruselig auch irgendwie.
Total, also irgendwas klingelt da bei dieser Geschichte, also ich bin mir aber nicht sicher, aber es könnte sein, dass das sogar Nürnberg war, also Nürnberg gab es ja sowieso, war ja quasi auch die Stadt überhaupt im Mittelalter und da gab es ja auch sehr viele
Pesttote. Doch, in Nürnberg war es. In St. Johannes haben Forschende im August 23 den größten Pestfriedhof Deutschlands entdeckt. 2000
Tote. Das macht auch Sinn, genau, weil in Nürnberg gibt es ja diese zwei großen bekannten Pestfriedhöfe, einmal den im St. Johannes und St. Rochus. Und da macht es Sinn, ja, dass die da nochmal ganz viel gefunden haben. Wahrscheinlich außerhalb der Friedhofsmauern, dann nehme ich mal an. Genau, aber das ist auch sehr bekannt, dass da sehr viele Pesttote eben bestattet sind. Genau.
Und zwar, der Ansatz ist auch sehr schön, beim Bau eines neuen Pflegeheims sind Massengräber aus dem 17. Jahrhundert entdeckt worden. Schön. So, okay, hätten sie fast ein Altenheim drauf gebaut.
Naja, ja. Ja, es ist so spannend, was da alles noch zutage tritt mit der Zeit, ja.
Hast du, um jetzt wieder auf Lost Places zurückzukommen, hast du eigentlich einen Traumspot, den du unbedingt mal sehen möchtest?
Also, für mich war es tatsächlich immer Pripyat und Tschernobyl und das war eigentlich immer so meine Number One sozusagen. Das durfte ich mir zum Glück 2016 auch erfüllen. Aber wenn ich mir jetzt noch was anderes wünschen würde, glaube ich, dann wäre es bei mir irgendwas so in die Richtung USA, Ostküste und diese alten Sanatorien, die es da noch gibt. Also da gibt es ja noch, die sind ja riesig.
Riesig, ja.
Teilweise gibt es da ja auch noch ganz altes Inventar, also wirklich noch so aus den finstersten Kapiteln und, ja, der Psychiatriegeschichte. Das fände ich, glaube ich, nochmal so richtig spannend.
So Asylums, ich finde das auch krass,
Ja.
dass einige auch zu so Wohnvierteln umgebaut worden sind oder saniert worden
Ja,
sind, wo dann
genau.
man erkennt das noch ganz gut so an der Lage irgendwie und am Aufbau, aber dass das dann alles saniert worden ist und also so ein neuer Stadtteil irgendwie und das ist schon abgefahren, wenn man weiß, aber gut, schau Teupitz an zum Beispiel
Ja,
oder
genau.
Beelitz ist ja genauso, ja, und alles irgendwie modernisiert und saniert und arschteuer und ist eigentlich auch irre, wenn man jetzt so denkt, okay, da leben jetzt Familien mit Kindern, keine Ahnung, in Beelitz haben sich da irgendwie ein schickes Häuschen gekauft.
Teilweise alles Luxuswohnungen.
Ja,
Ja,
Wahnsinn, oder? Und dann
ja.
mit dieser Geschichte so, oh.
Das stimmt, ja. Das wäre wirklich nochmal für mich auch so was ganz Spannendes, weil ich finde, dass einfach Orte, die eine ganz spannende Geschichte haben, die ja, also du hast es ja vorhin auch schon mal gesagt, bei den Kasernen allerdings ist es so wie so kleine Städte, so kleine autarke Städte. Und bei den Sanatorien war es ja ähnlich. Also da war ja auch alles auf dem Gelände. Also wirklich so, ja, bis zum Friedhof und teilweise Krematorien und sonstiges, weil die Leute ja da auch letztlich leider oft ihr ganzes Leben verbracht haben. Das finde ich schon sehr, sehr faszinierend auf jeden Fall.
Jetzt hast du ja heute noch teils auf so großen Klinikgeländen. Ja gut, da gibt es dann natürlich keinen Friedhof, Gott sei Dank, und kein Krematorium.
Ja.
Aber da gibt es ja eigentlich auch alles. Ja, da hast du dann irgendwie ein
Das stimmt.
riesiges Hauptgebäude und dann verschiedene Häuser und vielleicht noch eine Erweiterung dazu. Also bei uns gibt es einige noch so Krankenhäuser, sage ich mal. Und auch eine Psychiatrie außerhalb von der Stadt natürlich. Und wie gesagt, auch das ist auch wie in der Stadt, wie du sagst, ja.
Ja, das finde ich eben auch so sehr faszinierend. Ich glaube, deswegen fing das da bei mir auch mit Beelitz so an. Beelitz war ja auch sowieso was ganz Besonderes. Die waren ja auch sehr, sehr modern für die damalige Zeit. Die hatten ihre eigene Stromversorgung, Heizkraftwerk, die Wege, diese Hauptwege waren ja sogar im Winter beheizt, weil die das so intelligent letztlich architektonisch angelegt hatten, dass da wirklich die Hauptwege beheizt werden, weil unten halt diese ganzen Warmwasserleitungen und sowas durchgingen. Das finde ich sehr, sehr faszinierend. Und gerade in den USA, Ostküste, da steht ja noch so viel rum. Das
Ja,
ist ja nicht
ich gucke
spannend.
mir ganz, also ich habe jetzt lange keine Videos geguckt, aber ab und zu so ein Asylum. Und weißt du, welches Krankenhaus mich am allermeisten gepackt hat, das in New Orleans. Da gibt es so ein riesiges, fettes Krankenhaus, das
Das
leer steht und auch ein
kenne ich,
Gefängnis.
glaube ich, gar nicht. Da
Das
muss ich
ist,
gleich mal dann später
aha.
mal mal
Und
gucken.
das steht ja auch noch alles vom Hurricane leer natürlich.
Ja, genau. Da gibt es ja auch noch diesen alten Red Flag, diesen
Six
Freizeitpark,
Flags.
Six Flag, nicht Red Flag, ja. Six Flags, genau,
Genau.
Freizeitpark, wo dann
Ja.
noch so die Alligatoren
Ja.
rumschleichen und so.
Und
Ja.
das ist schon irre, weil das sind halt wirklich andere Dimensionen. Also bei
Das
uns
ist wirklich so, ja.
kann sich keiner vorstellen, dass ein Krankenhaus ein riesiger Betonblock ist mit irgendwie 30 Stockwerken oder so,
Ja.
der einfach so mitten in der Stadt steht, ja. Also ganz verrückt und auch Gefängnisse genauso.
Ja, genau. Ich weiß, was du meinst. Und das finde ich eben auch an diesen Sanatorien so spannend. Das sind einfach so riesige, gigantische Gebäude. Das ist schon nochmal was ganz Besonderes. Also, das würde ich gern sehen.
Sag mal, in wie vielen Ländern hast du denn jetzt eigentlich überhaupt schon geurbext?
Das ist eine gute Frage.
Die stelle ich mir nämlich die ganze Zeit schon so. Also ein paar weiß ich jetzt, ja, aber wo, ich habe noch keine Übersicht.
Also ich war, was es glaube ich schon mal jetzt am einfachsten macht zu sagen ist, also ich war bisher noch nicht außerhalb Europas, aber ansonsten, naja, Belgien, ich muss gerade selber überlegen, Belgien, Luxemburg, Tschechien, also so diese ganzen Länder, die so um uns rumliegen, Österreich, Italien, Ukraine war das weiteste für mich. Wales war ich in England, ja, so in die Richtung, genau.
Was gibt's denn in Wales? Irgendwelche Burgruinen bestimmt.
Burgruinen ohne Ende natürlich, aber da gibt es auch so durchaus ein paar alte Farmhäuser und auch so kleine Kapellen und solche Sachen oder auch viele so kleine Wohnhäuser. Also manchmal auch gar nicht so leicht da immer hinzukommen, weil das meistens natürlich nur auf irgendeinem Privatgelände liegt und dann ist da mal irgendwie ein fettes Tor davor und dann muss man erst mal 2 Kilometer laufen, bis man zu diesem kleinen Häuschen kommt. Aber da sind schon auch noch ein paar ganz tolle Zeitkapseln dabei, ja. Schon noch ein paar schöne Sachen.
Ja, weil verrückt, also ich habe jetzt tatsächlich auch schon ab und zu so ein paar Wohnhäuser gesehen in England, die dann jemand gepostet hat, so was ich auch ganz interessant fand. Und die sehen tatsächlich jetzt auch nicht anders aus als andere, muss man sagen.
Nee, das stimmt.
Also man denkt immer so, ja, keine Ahnung, voll krass und mega und genauso in den USA, ja. Also da ist auch nicht immer irgendwie super große Menschen oder Luxusvilla oder
Ja,
keine Ahnung, sondern
natürlich. Ja,
ich
das stimmt.
da finde ich diese Kolonialstilhäuser, diese alten Holzhäuser finde ich so cool da.
Es ist halt auch nochmal so ein ganz anderer Architekturstil, den wir hier halt auch nicht haben. Ne? Also das finde ich auch sehr, sehr spannend. Das ist auch was, was mich reizen würde. Gerade so diese Holzbauten, das ist schon schön
Ja,
mit
und
diesen Veranden und irgendwelchen kleinen Türmchen und sowas. Ja.
Und das sind ja manchmal oft auch Häuser mit wirklicher Geschichte, wo dann
Ja.
vielleicht eine Plantage noch war oder so. Weil gut, viele sind natürlich mittlerweile jetzt so Event-Locations, habe ich schon gesehen, weil viele Leute in Amerika, die heiraten zum Beispiel in sowas.
Okay.
Auf so alten Plantagen. Und oder dass man da irgendwie, keine Ahnung, dann irgendwas draus gemacht hat und so. Also das habe ich jetzt schon öfters gesehen. Aber diese alten Häuschen, wie gesagt, diese Holzhäuser, ich bin hin und weg.
Ja, finde ich auch richtig toll.
Hin und weg, ja. Und in welches Land wolltest du denn mal zum Erwechseln?
Also ich würde mich da jetzt fast an das anschließen, was ich vorher gesagt habe. USA steht, glaube ich, bei mir da ganz oben. Definitiv.
Ja, die Theresa und die Anne, ja, vielleicht schmeißen sie dich mit rein auf
Genau.
den Sitz hinter ihnen im Flugzeug und rein in den Mietwagen und dann geht's los zu dritt.
Also USA auf jeden Fall ganz, wäre ganz, ganz toll. Also auch, du hast es auch vorhin erwähnt, diese alten Gefängnisse und solche Sachen, das ist einfach eine ganz andere Dimension. Also das fände ich wirklich gut. Das würde ich auch gern sehen.
Ja, vor allem die Ami-Gefängnisse. Man kennt das ja nur so aus dem Fernsehen, weißt du, irgendwie, wo dann so.
Fernsehen oder teilweise aus Computerspielen oder so. Man hat so ein
Genau.
vorgefertigtes Bild, aber das dann wirklich mal so in echt zu sehen, ist schon nochmal eine andere Sache. Spannend auf jeden Fall.
Und vor allem, es ist ja auch ganz anders als in Deutschland, ja. Also der Aufbau und die. Es ist ja
Ja.
auch viel größer, wenn du guckst, wie überfüllt eigentlich die Gefängnisse in Amerika sind, ja, und wie viele Leute da eigentlich reinpassen und wie viele da aber drinnen sind, ja.
Ja,
Und
es ist wirklich so.
irre. Und ich würde, also, oder ich würde auch mal echt gerne so ein richtiges Hochsicherheitsgefängnis in Amerika, weißt du, die dann wirklich so in der Wüste, in nirgendwo sind, Arizona oder keine Ahnung, die müssen, glaube ich, krass sein.
Oh ja, aber ob man da so einfach reinkommt, das ist die Frage. Aber das wäre meine Mission.
Also ich stelle mir das ganz schrecklich vor, wie so ein Bunker irgendwie, nur
Ja.
in riesig, weißt du, so ohne Fenster mit irgendwelchen Zellen im Keller oder so, weil Hochsicherheit ist
drückend,
ja nicht
auf jeden Fall, ja.
Also schön ist das nicht. Das ist ja auch, wenn du mal googelst, wie viele es davon in Amerika gibt, wo die sind. Und oft sind da dann so Außenaufnahmen, wie das von außen aussieht. Mhm. Schrecklich, schrecklich einfach.
Ja, das, da gehe ich mit dir mit. Also das finde ich auch ganz, ganz schrecklich. Was mir jetzt aber gerade noch einfällt bezüglich USA, was bei mir auch auf der Karte stünde, wäre so alles, was so ehemalige Route 66 war. Also da die alten Motels und auch alleine diese alten Schilder und so. Das finde ich sehr spannend. Also da gibt es ja auch einige interessante Fotos im Internet und das würde ich auch ganz gerne sehen.
Mhm. Ja, also ein nettes Love-Motel oder so.
Ja, also da gäbe es einiges.
Ja,
USA ist, glaube ich, Nummer eins bei mir.
Über die Ressorts und über die Love-Hotels hatte ich ja schon mit Theresa gesprochen.
Ja, ich erinnere und mich, genau.
Das
genau.
hat schon irgendwas, also das ist schon, weiß ich nicht.
Das anders. Ist halt auch sowas, was einfach so ausgestorben ist, was es nicht mehr gibt, was es so eine Zeit lang gab. Und jetzt ist halt eine andere Ära angebrochen. Also auch Route 66, die ist ja so der Inbegriff, so das American Dream. Und ich meine, vom American Dream ist ja auch nicht mehr viel übrig.
Mm. Also das, ja, nicht ja. wirklich.
Ja. ja.
Und jetzt kommt natürlich auch für dich hier die Frage der Fragen, ja. Mhm. Weil, wen möchtest du denn mal hier hören?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Die Leute, die ich alle so im Kopf hatte, die waren tatsächlich alle schon im Podcast. Aber ich habe mir dann so im Laufe der Zeit jetzt gedacht, ich bin jetzt einfach mal so gemein und würde tatsächlich da meine Schwester nominieren. Vielleicht macht sie ja mit. Die ist auf Instagram und auch auf Flickr unterwegs. Ein bisschen vielleicht, also nicht ganz so auffällig vielleicht, aber vielleicht hat sie ja Lust, was zu erzählen. Also soll ich dir gleich schon verraten, wer es ist oder im Anschluss?
Ja, natürlich, natürlich.
Also der Name ist Banana oder Banana, haha, haha, weil sie aus Hamburg kommt, ne, Hansestadt Hamburg. Warum sie sich so genannt hat, weiß ich nicht. Warum Banana, keine Ahnung.
Banana UE.
Also Banana Bindestrich HH. Also Doppel H.
Ah.
So wie Hamburg,
okay.
Hansestadt Hamburg.
Ah, Hanna, nein.
Nö, also ich glaube, sie hat das wirklich
Banana.
wegen nee, sie heißt nicht Hanna, nee. Aber hast du's? Guckst du gerade? Ich muss gerade mal selber gucken.
Banana HH UE. Und da hat sie nämlich auch den Flickr-Account, genau.
Ja, das kann sein, da hat sie sich umbenannt, dass sie das UE dazu hat, dass das ein bisschen Urbex-einschlägiger ist.
Genau, Urbex-Exploration.
Ja, das sollte sie sein.
Aber sie hat ganz verrückte Bilder. Oh, dieses
ich glaube mal selber gucken, ob das die richtige ist, aber ich bin mir sicher.
Dieses Pinke sticht mir zuerst ins Auge.
Ja, das ist sie, genau.
Aber sie hat nicht viele Fotos, aber coole.
Mhm, genau, 32 Beiträge, ne? Wir sind schon, genau. Ja.
Spannend.
Genau.
Aha. Das letzte Mal gepostet am 15. Dezember.
Ja, also ich glaube auf Flickr, na, weiß ich gar nicht, ob sie da mehr postet, wahrscheinlich nicht. Sie postet nicht so viel, aber ich finde doch, was sie postet, wirklich sehr stimmungsvoll.
Ja, total, also... Ich bin überrascht, habe ich noch nie gehört oder gesehen davor.
Deswegen ist es ja auch gut, wenn mal die etwas, ja, unscheinbareren, also auf den ersten Blick da
natürlich.
Mal vielleicht mal zur Sprache kommen, weil sie möchten.
Natürlich, dann kannst du mal gespannt sein, ob sie auch mal demnächst hier zu hören
jetzt hab ich hier was eingebaut.
Sein wird. Ja, wer weiß. Dann vielleicht, ihr beide zusammen, weißt du, das wäre bestimmt auch lustig. Ja.
Können wir mal drüber reden, ja?
Genau, also sei gespannt, ja. Halt dich bereit, so können wir das sagen. Und auch für dich kommt natürlich hier fast zum Ende die bekannte, also es ist eigentlich, ich sage immer Frage, ja, aber es ist eigentlich so, keine Ahnung, was auch immer, ja. Aber was ist denn so dein Wunsch an die Urbex-Community in 2025?
Das ist wirklich eine gute Frage. Ich glaube, ich würde einfach mir wünschen, dass sich die Leute wieder auf das ursprüngliche Motto, wie es von wem auch immer irgendwann mal formuliert wurde, also dieses nimm nichts mit außer Fotos, hinterlasse nichts außer Fußspuren, dass sich das die Leute vielleicht wieder ein bisschen mehr zu Gemüte führen würden. Aber ich weiß natürlich auch, dass das die meisten, denke ich, so auch tun. Aber ja, das würde ich mir auf jeden Fall wünschen, weil ich glaube, alle wissen, dass Vandalismus und solche Dinge, dass das deutlich zugenommen hat, dass Orte, die auf den sozialen Medien geteilt werden, 2 Wochen später in Flammen stehen und solche Dinge. Also hält sich ja jetzt nicht jeder dran, sage ich mal.
Und keine Babypuppen ins Klo stecken.
Das fände ich auch gut, genau, bitte. Lass das.
Und keine Gummihände irgendwo verteilen. Und was ich noch schlimmer finde, wo ich mir mal denke, die Leute haben wirklich, also wirklich kein Gehirn, ja, so komplett nur Luft da oben, wenn man so Stühle in die Wand reinhaut.
Ja, oder ins Fenster, durch das Fenster haut und dann bleiben sie da stecken oder sowas. Also alles schon gesehen. Oder in die Decke oder sowas. Ja,
ja.
Moderne Kunst oder so.
Wie, ich glaube, was wir beide da gerade so, ich glaube, das war ein guter Begriff, so wie man das zusammenfassen kann, was
ich glaub
wir davon
auch
halten, oder? Ja, es lässt hoffen, dass es besser wird.
Ja.
Aber mein Gott, umso bekannter die Orte, wie du sagst, umso schneller sind die natürlich kaputt, ja.
Ja, das ist halt das Problem. Und gerade durch die sozialen Medien heutzutage verbreitet sich halt auch alles in Sekunden schneller. Früher war es dann doch eher so, dass man dann innerhalb der Foren mehr kommuniziert hat und solche Dinge. Es hat sich halt auch geändert.
Ja, und weißt du, was ich auch ganz schrecklich finde, dass du mittlerweile jetzt schon aufpassen musst, wie du dein Bild machst, damit ja nichts Erkennbares da irgendwie drauf ist.
Ja, das ist richtig.
Das tut mir immer so leid für die Leute, die eigentlich diese coolen Orte in allen Details zeigen wollen, aber es irgendwo nicht mehr können, weil dann
das kann man wirklich nicht mehr, leider, ja.
Genau, weil dann doch irgendeiner aus der Ecke irgendwo rausspringt mit seinem Google-Lens und sofort rausfinden kann, wo dieser Ort ist. Also Technik, wie gesagt, ein Fluch und ein Segen.
Ja, es ist wirklich so. Ja, das stimmt.
Ja. Ja, Christina, wir haben es geschafft. Und
ja,
ich fand, dass es heute sehr amüsant war. Wir haben ein bisschen sehr viel über Kasernen gesprochen. Ich merkte kurz unsere Begeisterung.
Das stimmt.
Weil ich muss gestehen, ich bin eigentlich nicht so ein Militärtyp, ja, dass ich sage, ich besuche jetzt super viel Industrie oder auch, wie gesagt, Militär und keine Ahnung. Aber so bei einer coolen Kaserne bin ich auch nicht abgeneigt.
Ja, ne, das hat auch meistens alles, was das Herz begehrt.
Ja, nee, das, wie gesagt, das ist, ich glaube, der Hintergrund ist einfach, weil diese Neugierde siegt, ja, weil du wissen möchtest, wie ein Ort aussieht, wo du eigentlich nie reinkommst.
Ja.
Ich glaube, das ist so der Hauptfaktor oft.
Auf jeden Fall.
Ja, ja, dann bin ich mal gespannt, wann es für dich in die USA geht, ob
ich
überhaupt.
Auch. Steht auf jeden Fall ganz oben auf der Liste.
Und
dieses Jahr weiß ich noch nicht, ob ich es schaffe, aber spätestens nächstes Jahr hoffe ich.
Und welche Kasernen, die du noch so entdecken wirst und hoffentlich keine schrecklichen, gruseligen Ereignisse haben wirst.
Das wollen wir hoffen.
Und dann wünsche ich dir alles Gute und sag Tschüss.
Ja, vielen Dank und danke, dass ich dabei sein durfte.
Danke fürs Zuhören und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann hinterlass mir doch gerne eine Bewertung bei Spotify, Apple Podcasts oder einer Podcast-Plattform deiner Wahl. Bis bald!